DW Menschen und Märkte.
Ein Jahr Joe Biden und die Wirtschaft. Eine gemischte Bilanz. Leitzins in der Türkei unverändert. Corona-Impfungen sind ein gutes Geschäft für Ärzte und Zündstoff rund ums Homeoffice. Das sind unsere Themen. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Vor genau einem Jahr wurde Joe Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Der neue Präsident wollte den Amerikanern zeigen, dass eine Regierung tatsächlich Gutes für sie bewirken kann. Stattdessen steckt er fest, unter anderem wegen seiner eigenen, uneinigen Demokraten. Bidens Wirtschaftsbilanz fällt nach einem Jahr gemischt aus. Es gibt zwar mehr Jobs und eine stabile Konjunktur, aber auch hohe Inflation. Aus Washington, Sebastian Hesse.
It's the economy, stupid. Spätestens seit der Clinton-Ära dürfte allen amerikanischen Präsidenten klar sein, mit welchem Politikfeld ihre Popularität steigt oder fällt. Entsprechend begann Joe Biden seine Einjahresbilanz mit den erfreulichen Arbeitsmarktdaten.
We created 6 million new jobs. More jobs in one year than any time before. The unemployment rate dropped to 3.9%.
Doch Biden weiß genau, dass der beinahe Vollbeschäftigung und der robusten Konjunktur ein gewaltiges Problem gegenübersteht, die höchste Inflationsrate seit den 80er Jahren. Die hohen Lebenshaltungskosten in Kombination mit Pandemieängsten drücken den Amerikanern mächtig aufs Gemüt. Bidens niedrige Gesamtzustimmungsrate von 44% wird noch weit unterboten vom Unmut über seine Inflationsbekämpfung. Nur 30% finden, die Biden-Regierung tue genug gegen den Preisanstieg.
The best thing to tackle high prices is a more productive economy.
Eine produktivere Wirtschaft sei der beste Weg, das hohe Preisniveau in den Griff zu bekommen. Biden sieht den Hauptgrund für die hohe Inflationsrate in den Covid-bedingt unterbrochenen Lieferketten. Abhilfe werde, neben der Pandemiebekämpfung, sein Sozial- und Klimaschutzpaket bringen. Doch das hängt, obwohl auf 1,75 Billionen Dollar zusammengeschrumpft, im Kongress fest. Build Back Better sei unverzichtbar, mahnte Biden an die Adresse der Abgeordneten.
That's why 17 Nobel Prize winners for economics say it will ease long-term inflationary pressure.
17 Wirtschaftsnobelpreisträger hätten ihm bescheinigt, das Investitionspaket werde die Verteuerung spürbar abmildern.
The best answer is my Build Back Better plan.
Doch Bidens Kritiker monieren, dass gerade seine billionenschweren Investitionspakete die Inflation erst angeheizt hätten. Hier der Wirtschaftsexperte William Arthur Galston von der Washingtoner Denkfabrik Brookings.
The American Rescue Plan was, as many analysts said at the time, about twice as large as it should have been.
Schon Bidens knapp 2 Billionen Dollar teures Covid-Paket sei, wie Analysten von Anfang an betont hätten, etwa doppelt so umfangreich gewesen, wie es hätte vernünftigerweise sein sollen. Obendrauf kamen die 1,2 Billionen Dollar für Infrastrukturverbesserungen.
It's not the only cause of the inflation, but it poured fuel on a fire that was already smoldering.
Das sei nicht der einzige Grund für die hohe Inflationsrate, aber es habe Öl in ein bereits schmorendes Feuer gegossen. Build Back Better kriegt auch deshalb derzeit keine Mehrheit, weil es über Unternehmenssteuererhöhungen finanziert werden soll. Ein No-Go für die Opposition. Hier den republikanischen Kongressabgeordneten Kevin Brady aus Texas.
Stop pursuing the policies like major tax hikes on job creators and investors.
Schluss mit einer Politik, die denjenigen, die Jobs schaffen und den Investoren massive Steuererhöhungen zumuten. Das werde für viel Verunsicherung sorgen und sei schlecht für Investitionen.
Soweit Sebastian Hesse. Die türkische Notenbank hat nach einer Reihe von umstrittenen Zinssenkungen eine Verschnaufpause bei der Lockerung ihrer Geldpolitik eingelegt. Die Währungshüter hielten den Leitzins am Donnerstag unverändert bei 14%. Präsident Erdogan sperrt sich dagegen, ihn zu erhöhen. Experten raten aber aufgrund der Währungskrise schon länger dazu. Karin Sens berichtet.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan soll den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Das fordert vor kurzem ein regierungsnaher Journalist. Sein neues Wirtschaftsmodell sei erfolgreich. Die Menschen würden ihm vertrauen. Auch der Istanbuler Wirtschaftsexperte Bahadir Kaleasi sieht durchaus positive Entwicklungen in der türkischen Wirtschaft. Es gebe zum Beispiel einige sehr erfolgreiche Start-ups bei PC-Spielen, Onlinehandel oder Gesundheits-Apps. Beim Nobelpreis muss er allerdings schmunzeln.
All the positive things that I am saying.
Alle die positiven Dinge, von denen ich spreche, passieren trotz des wirtschaftlichen Versagens, nicht weil man so agiert. Ohne diese offensichtlichen Zusammenhänge zwischen Rechtsstaatlichkeit, politischer Führung und der makroökonomischen Stabilität könnte die Türkei die Globalisierung deutlich besser managen.
Erdogan will die Türkei unter anderem für Investoren aus dem Ausland interessanter machen. Sie sollen hier günstiger produzieren können. Das würde Arbeitsplätze schaffen. Diese Rechnung geht nach Kaleasi, wenn überhaupt, nur kurzzeitig auf. Viele Unternehmen müssen steigende Energiepreise einkalkulieren und Rohstoffe importieren. Und das wird wiederum durch die schwache Lira immer teurer. Tilo Pahl ist Geschäftsführer der deutsch-türkischen Industrie- und Handelskammer in der Türkei. Nach seinen Informationen waren viele deutsche Unternehmen in der Türkei, die für den Export produzieren, im vergangenen Jahr noch zufrieden. Das hat sich nach den Turbulenzen, vor allem beim Lira-Kurs, geändert.
Wenn der Wechselkurs innerhalb kürzester Zeit enorm schwankt, dann wird es für die Unternehmen unglaublich schwierig, Preise zu kalkulieren für eine Lieferung eines Produktes, weil man ja nicht genau weiß, wie viel muss ich denn da eigentlich als Preis ansetzen. Und Investitionsprojekte, die sogar über einen längeren Zeitraum gehen, über mehrere Monate bis Jahre, werden umso unmöglicher in Lira in irgendeiner Form vorzukalkulieren.
Noch schwerer ist es für deutsche Firmen wie beispielsweise Rossmann, Deichmann oder Tchibo, die in der Türkei verkaufen wollen.
Bei der hohen Inflation von 36% wird erwartet, dass das die private Nachfrage schmälern wird. Und der türkische Inlandsmarkt, der prinzipiell sehr attraktiv ist, könnte dadurch an Attraktivität verlieren.
Viele Türken können sich inländische Produkte oft kaum noch leisten, geschweige denn importierte. Denn Erdogan mag Arbeitsplätze schaffen, die Löhne reichen aber oft kaum zum Leben. Nach seinen Worten habe man das Schlimmste, was Inflation und Währungskrise angeht, schon überstanden.
Neben unseren Problemen haben wir viele Gründe, hoffnungsvoll zu sein. Wir werden den Sommermonaten gemeinsam positiver entgegensehen. Unser Programm, das uns wirtschaftlich unseren Zielen näher bringt, wird auch unser Land voranbringen.
Die türkische Lira hat in den letzten Monaten nicht nur einmal eine Achterbahnfahrt hingelegt und sich jedes Mal nicht mehr ganz erholt. Das ist Gift für die Unternehmen, die damit umgehen müssen, auch für die, die von einer schwachen Lira profitieren könnten. Die Unsicherheit ist einfach zu groß, heißt es von Experten.
Karin Sens war das aus Istanbul. Impfen ist die mächtigste Waffe im Kampf gegen die Corona-Pandemie und ein gutes Geschäft. Die alte Bundesregierung erhöhte die Impfvergütung für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte im Herbst schlagartig um bis zu 80%. In staatlichen Impfzentren verdienen sie heute teils doppelt so viel wie üblicherweise. Und auch die neue Regierung setzt auf finanzielle Anreize beim Impfen. Mit medizinischer Ethik habe das wenig zu tun, sagen Kritiker. Nikolaus Steiner mit den Einzelheiten.
Mehr als 60 Millionen Deutsche sind bereits zweimal gegen das Coronavirus geimpft. 40 Millionen sogar dreimal mit der sogenannten Booster-Impfung. Ein Meilenstein in der Bekämpfung der Pandemie und ein gutes Geschäft für die impfenden niedergelassenen Ärzte. Denn für eine Impfung gibt es 28 Euro vom Staat und am Wochenende und an Feiertagen sogar 36 Euro. Absolut angemessen für Zeit und Aufwand, sagen Ärztevertreter. Tatsächlich? Damit Ärzte viel und schnell impfen, müsse man einen finanziellen Anreiz geben, hieß es von der alten Bundesregierung. Sie erhöhte daraufhin im November die Vergütung für eine Impfung von 20 auf 28 Euro. Der Allgemeinmediziner Michael Jansen aus Berlin vom Verein Demokratischer ÄrztInnen hält die Summen mittlerweile für zu hoch, da es bei Boosterimpfungen kaum mehr ärztlichen Beratungsbedarf gebe.
Die Honorarsteigerung auf 28 Euro war eher eine Maßnahme als Durchhalteparole gedacht, um die Ärztinnen und Ärzte bei der Stange zu halten. Sachlich wäre es eher geboten, das Honorar gleich zu behalten, gleich zu belassen oder sogar abzusenken, weil der Aufwand durch die Boosterimpfungen bei den Patientinnen und Patienten, die man schon zweimal gesehen hat, deutlich geringer ist.
Auch in den Impfstellen, früher Impfzentren, verdienen Ärztinnen und Ärzte momentan gutes Geld, wobei die Vergütungen nach Recherchen des ARD-Magazins Monitor sehr unterschiedlich sind. In Bremen gibt es 80 Euro pro Stunde, in Thüringen dagegen 175. Rechnerisch macht das für einen Impfarzt dort bis zu 28.000 Euro brutto im Monat. Für den Gesundheitsökonom Professor Stefan Gress sind diese Diskrepanzen bei der Bezahlung in den Bundesländern absolut unverständlich.
Diese unterschiedlichen Vergütungen in den Bundesländern kann ich mir überhaupt nicht erklären. Der Aufwand ist ja identisch, ist ja ein Stundensatz, der da gezahlt wird. Das Tätigkeitsspektrum ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber im Prinzip impfen die. Wenn Sätze über 100, 150 Euro gezahlt werden, da stand, glaube ich, das Wirtschaftlichkeitsgebot nicht im Vordergrund.
Dass Ärztinnen und Ärzte eine wichtige Rolle bei der Impfkampagne spielen, bestreitet niemand. Ob die hohen Vergütungen tatsächlich angemessen sind, ist allerdings eine andere Frage.
So viel von Nikolaus Steiner. Das Homeoffice soll bleiben. Das wünscht sich laut einer Studie in den USA die Mehrheit der Beschäftigten. Sollte sich die Pandemie abschwächen und in eine Endemie übergehen, dürfte es in so manchem Unternehmen aber zu Konflikten kommen. Das prophezeit der Autor der Studie, Nicolas Bloom, Wirtschaftsprofessor an der Stanford-Universität im kalifornischen Silicon Valley. Mehr von Markus Schuler.
Nicolas Bloom beschäftigt sich seit 20 Jahren mit dem Thema Heimarbeit. Er gilt als einer der führenden Experten auf diesem Gebiet. Seit Ausbruch der Pandemie hat er regelmäßig 60.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den USA befragt. Und die sagen unisono, die Flexibilität, von zu Hause aus zu arbeiten, sei wie eine Gehaltserhöhung um 10%.
Most people want to work from home 2-3 days a week.
Die meisten Menschen wollen 2-3 Tage pro Woche von zu Hause aus arbeiten und 2-3 Tage pro Woche ins Büro kommen. Interessant ist aber, dass es eine große Spanne gibt. So ist es zum Beispiel wenig überraschend, dass Menschen mit kleinen Kindern mehr Tage von zu Hause aus arbeiten wollen, insbesondere Frauen mit Hochschulabschluss und kleinen Kindern. Das variiert, je nach Ethnie und je nach Entfernung zum Büro. Doch das sogenannte Hybridmodell trifft nicht bei allen Unternehmen auf Gegenliebe. Stanford-Professor Bloom erklärt, die Gegner des Homeoffice seien überwiegend männlich, über 50 Jahre alt und hätten keine kleinen Kinder zu Hause. In den USA gehören nach einem Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte etwa 62% der Vorstände von Fortune 500 Unternehmen dieser Gruppe an.
This group tends to have a lower preference to work from home. They're more keen to come into the office.
Sie halten nichts vom Homeoffice. Sie bevorzugen das Firmenbüro. Wenn diese Gruppe entscheidet und nicht umfassend konsultiert wird, besteht die Gefahr, dass sie sagt, ihr müsst alle zurückkommen. Sie halten das für die beste Lösung. Das entspricht aber nicht dem, was die meisten Mitarbeitenden wollen.
But actually that isn't what most employees want.
Bloom empfiehlt sich, Technologieunternehmen wie Apple oder Amazon als Vorbild zu nehmen. Sie wollen künftig 2 Tage pro Woche Homeoffice erlauben. Zusätzlich bieten sie an, dass man einen Monat pro Jahr ganz von zu Hause aus arbeiten kann. Die flexiblen Arbeitsmodelle sorgen allerdings für Probleme bei der Zeitplanung. Und das könnte am Ende sogar zum Killer-Argument in vielen Firmen werden. Wirtschaftsprofessor Bloom ist dennoch optimistisch und glaubt in vielen Fällen an eine Kompromisslösung.
And when you talk to employees, they say, I come to the office to be with my colleagues.
Spricht man mit Angestellten, sagen die einem, ich komme ins Büro, um mich mit meinen Kollegen zu treffen und die Energie dort aufzunehmen. Ich vermute, dass in den kommenden Monaten die Punkte Wahlmöglichkeiten und Koordinierung aufeinanderprallen werden. Ich glaube, die Koordination wird aber die Oberhand behalten. Schließlich haben wir uns in Vorpandemiezeiten auch darauf geeinigt, Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr ins Büro zu kommen. Das ist aber der Reibungspunkt, den ich für die kommenden Monate sehe.
But that's the point of friction I see.
Führungskräften empfiehlt Blum, sie sollten den Wandel hin zum Homeoffice nicht als Niederlage oder Verlust begreifen. Es sei für alle ein Gewinn. Niedrigere Kosten durch weniger Bürofläche für Unternehmen, gesteigerte Produktivität bei den Mitarbeitenden und mehr Klimaschutz, weil vielfach die Pendelei wegfalle.
Aus San Francisco war das ein Beitrag von Markus Schuler. Und das war's auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.